Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Ich stell dir mal eine Frage gleich zum Anfang.
Oh.
Stell dir mal vor, du würdest Geld ausgeben und würdest direkt 35% davon zurückbekommen. Und das ist nicht Corona. Ja, in Corona war ja alles möglich und wurde alles bezuschusst, aber die Zeit ist ja vorbei. Wenn ich dir jetzt sage, dass man irgendwie, man gibt Geld aus und direkt 35% davon gibt es zurück, das klingt ja eigentlich zu schön, um wahr zu sein, oder?
Also bei meinem Grenzsteuersatz bekomme ich sogar mehr zurück, wenn ich was ausgebe.
Ja, Moment, du bekommst ja nichts zurück, ja, du sparst ja nur. Wovon ich rede, ist ja tatsächlich, dass du was ausgezahlt bekommst im Zweifel, selbst wenn du Verluste machst, ja.
Du sprichst bestimmt über die steuerliche Forschungszulage, die auch im Gesetz zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschlands, glaube umgangssprachlich nennt man es jetzt auch Investitionsbooster, drin ist. Da sind ja einige Erleichterungen bzw. nochmal Verbesserungen für forschende Unternehmen geplant und da soll es auch drum gehen heute.
Ja, genau. Ich finde es gut, dass wir da mal drüber sprechen jetzt in unserer über 100. Folge. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Wahrscheinlich schon 150 oder so. Dass wir nun endlich mal auch zur Forschungszulage kommen. Ja, ich habe so den Eindruck, die führt hier und da noch so ein kleines Schattendasein. Ja, in der Praxis jetzt als Steuerberater ist das, glaube ich, nicht das Instrument, an das man als allererstes denkt. Und vielleicht auch nicht jedes Unternehmen hat das auf dem Schirm. Insofern, ja, lass uns das doch einfach mal erörtern, was da alles dazugehört. Vielleicht ertappt sich ja jetzt jemand und sagt, hey, vielleicht kann das ja für mich auch in Betracht kommen.
Naja, das wäre mal schon im 5. Jahr, zum 1. Januar 2020, wurde es eingeführt. Damit war Deutschland spät dran. Ich glaube, Österreich war später dran. Ja. Ja, und klar, Forschungszulage, man erkennt es am Namen. Es soll vor allem die Forschung von kleinen und mittleren Unternehmen anregen und dann dementsprechend auch den Investitionsstandort Deutschland stärken. Ja, und das ist eine ganz, ganz gute Sache und soll jetzt nochmal verbessert werden in 2025.
Genau. Letztendlich ist das also eine Zulage. Wir nennen es erstmal so. Wir kommen gleich noch zu, wie das dann genau ausgezahlt wird. Aber letztendlich ein Zuschuss, den alle Unternehmen in Deutschland bekommen können, ganz unabhängig von der Größe. Ja, also ist jetzt sowohl für Siemens denkbar als auch für das kleine mittelständische Unternehmen. Du hast gerade schon gesagt, ganz unabhängig von der Branche, von der Rechtsform, also Einzelunternehmen, Aktiengesellschaften, ganz egal. Und denkbar sogar für Unternehmen, die Verluste machen. Ja, also am Ende erfolgt zwar eine Verrechnung mit der Steuer, deswegen sprechen wir hier auch als Steuerpodcast darüber. Aber selbst wenn man Verluste macht, bekommt man dann immerhin das Ganze auch ausgezahlt und muss nicht warten, bis man irgendwann in die Gewinnzone kommt. Die einzige Bedingung ist eben, dass man nicht in der Krise ist. Ja, also das kannte man ja auch zur Corona-Zeit, dass man da jetzt keine Förderungen bekommen hat, wenn man eigentlich schon insolvenzreif ist. Da will sich der Staat natürlich nicht beteiligen an solchen Forschungen. Aber für alle Unternehmen, die jetzt nicht akut in der Krise sind und hier jeden Tag über den Insolvenzantrag nachdenken müssen, kommt das in Betracht, selbst wenn man einen Verlust macht. Also wirklich sehr breite Förderung für den gesamten Standort Deutschland.
Sollen wir mal darauf eingehen, was denn überhaupt gefördert werden kann? Weil wenn man jetzt zum Beispiel Unternehmen hat mit ein paar Mitarbeitenden, dann ist es ja so, da fragt man sich, kann ich diese steuerliche Forschungszulage nutzen? Ist es schon die Forschung, wenn ich schaue, wie ich die Bohnen des Espresso praktisch so male, dass ich den perfekten Espresso am Morgen im Unternehmen rausbekomme. Ich glaube, da kann man sagen, das reicht nicht aus. Also es muss zwar Grundlagenforschung betrieben werden, aber natürlich für neues Wissen, genauso in der Industrie kann geforscht werden. Das müssen, und das zieht sich durch, dann neue Erkenntnisse, Fertigkeiten entstehen und dann auch gibt es die experimentelle Entwicklung, also für neue und oder verbesserte Produkte. Also es muss schon was Neues geschaffen werden. Nur weil man jetzt sagt, irgendwie mal guckt, wie am Morgen der Espresso gut aus der Maschine fließt, das reicht nicht aus. Und diese Neuartigkeit, Christian, das ist praktisch so ein Kernkriterium.
Genau. Da gibt es so ein Frascati-Handbuch von der OECD. Da ist das dann genau beschrieben, was man denn hier als Forschung bezeichnet, wobei du hast das jetzt so abgetan mit den Espresso-Bohnen. Ich weiß gar nicht. Also ich meine, wenn man da jetzt vielleicht neuartige Verfahren an neuartigen Verfahren forscht, um vielleicht so eine Kaffeebohne nochmal anders zuzubereiten, damit sie noch besser schmeckt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das so ein Kriterium der Forschung erfüllt. Ja, also letztendlich, wir können ja mal weitermachen, was dann, du hast gerade so die Kernbereiche angesprochen, also Grundlagenforschung, industrielle Forschung, experimentelle Entwicklung. Das Ganze kann man dann noch weiter ausdifferenzieren, wenn man eben sagt, okay, das Ganze muss neuartig sein. Ja, also wenn du jetzt einfach nur irgendwie dich informierst, wie bereitet man so eine Kaffeebohne zu und das lernst du in deinem Unternehmen, dann ist das natürlich nicht neuartig, sondern du musst dir irgendein Verfahren überlegen, das es eben bisher noch nicht gibt und über den aktuellen Branchenstandard hinausgeht. Und interessant dabei ist, das ist vielleicht für unsere Unternehmen hier auch ganz wichtig, dass das hier bezogen wird auf den deutschen Markt. Also die Neuartigkeit muss sich vielleicht nicht mit dem Silicon Valley vergleichen, sondern es geht vor allem um neue Methoden hier in Deutschland. Ich weiß nicht, ob wir da hier bei den Kaffeebohnen hinten ran sind im Vergleich zu den Italienern oder so. Das kannst du besser beurteilen als ich, aber musst du auch nicht beantworten.
Ja, also ich glaube, vielleicht wenn man jetzt im Kaffeebereich ein neuartiges Produkt entwickeln würde, da wird es gehen, aber ich glaube, nur weil man im Büro die Kaffeemaschine, die bestehende, gut einstellt, da wird es nie reichen.
Da sind wir uns einig, ja. Genau, das ist nicht neuartig, das sollte jeder können, ja, wobei ich kann es nicht, ich bin immer überfordert mit den ganzen Anweisungen, die Kaffeemaschine so an einen richtet und was man da alles wechseln muss. Aber gut, kommen wir wieder zum Thema. Also Neuartigkeit, neue Methoden, schöpferisch muss es irgendwo sein, ja, das ist eben dann die Abgrenzung zu diesen immer wiederkehrenden Anwendungsfällen, die sich halt im unternehmerischen Alltag ergeben. Und dabei muss auch ein gewisses technisches Risiko vorhanden sein. Also wenn man jetzt, vielleicht könnte man auch nochmal ein anderes Beispiel machen, man will irgendein neues Shop-System für seinen E-Commerce-Shop zum Beispiel installieren. Ne? Da gibt es natürlich irgendwie, zum Beispiel könnte es ein technisches Risiko geben, dass man das falsch macht, aber das ist jetzt zum Beispiel auf keinen Fall schöpferisch. Ne? Da gibt es eine Anwendungssoftware, die kann man installieren. Ja, oder wenn man jetzt zum Beispiel von Dativ zu SAP wechselt, das ist natürlich nicht Forschung, das ist einfach nur eine neue Anwendungssoftware, die da installiert wird. Aber wenn man eben sagt, okay, ich mache hier wirklich was Schöpferisches, ich versuche da was Neues zu erfinden, dann muss es eben auch ein technisches Risiko geben, irgendwie eine wissenschaftliche oder technologische Risiken müssen vorhanden sein. Was aber auch bedeutet, dass man selbst Förderung bekommen kann, wenn sein Projekt gescheitert ist. Ja, also weil es ja klar, wenn es Risiken gibt, bedeutet das ja, dass man vielleicht auch nicht zum Ergebnis kommt und am Ende sagen muss, ja, ich habe jetzt hier lange geforscht, aber habe festgestellt, dass funktioniert nicht, wie ich mir das gedacht habe, dann klappt es halt nicht und das ist dann sogar auch okay. Was aber nicht okay ist, sind zum Beispiel wirtschaftliche Risiken. Ja, wenn man also an irgendwie was arbeitet und dann stellt man fest, rechnet sich doch nicht, dieses Risiko ist nicht okay, also das reicht dann nicht aus. Darüber hinaus, ja, entschuldige.
Ja, was ich mich nur gefragt habe, ist so digitale Markterschließung. Ist es auch schon was? Ja, weil die Frage ist ja, ich forsche ja, ob über Online-Marketing-Strategien, jetzt was weiß ich, Google Ads oder Facebook Ads, wie ich da vielleicht neuartig mehr Kunden gewinnen kann. Das fände ich auch mal ganz interessant. Ja. Aber weiß noch nicht, ob da jemand schon auf die Idee gekommen ist und da mal so einen Antrag eingereicht hat.
Ja. Naja, ich denke natürlich, dass wir hier gerade in Deutschland wir können ja das gleich mal schon mit Beispielen so ein bisschen belegen oder damit es vielleicht auch greifbarer wird, worüber sprechen wir überhaupt. Ne? In Deutschland, Industriestandort, klassischerweise ist natürlich jetzt Energie, Maschinenbau zum Beispiel. Ne? Da geht es dann darum, du forschst an irgendeinem neuen Industrieroboter, der vielleicht energieeffizienter ist oder entwickelst ein neues 3D-Druckverfahren, ja, oder irgendein neues, ja, spricht man Industrie 2.0, 3.0, 4.0 sind wir jetzt, glaube ich, angekommen, irgendein neues Steuerungssystem, was dann das Werk ganz autonom steuert. Ich habe letztens irgendwo mal gelesen, in China ist das, glaube ich, so, da gibt es in den Automobilfabriken gar kein Licht mehr, weil das eh alles von Robotern gesteuert wird, da brauchst du gar kein Licht und musst eigentlich, wenn du dann mal als Mensch reingehst, um irgendwas zu erwarten, brauchst du eine Taschenlampe. Weil das eigentlich gar nicht beleuchtet ist, ja, wozu auch. Sowas ist natürlich interessant, ja. Und ich glaube, an sowas denkt man natürlich ganz stark, aber du hast recht, in den Branchen, in denen wir so unterwegs sind, ich vermute mal auch viele unserer Zuhörer, da denkt man dann vielleicht eher auch so an Softwareentwicklung, ja. Und tatsächlich können die auch erfasst sein. Da geht es natürlich drum, ja, jetzt auch stark in dem Bereich KI, ja. Also wenn man natürlich einfach sagt, okay, ich installiere mir hier mal so ein DeepSeek, irgend so ein KI-Tool auf einem eigenen Server, dann wäre das wahrscheinlich einfach nur eine Anwendungssoftware installieren. Aber wenn du vielleicht so weit damit weiterarbeitest, dass du das KI-Tool in einer neuartigen Art und Weise in einen für alle anwendbaren Anwendungsfall konfigurierst, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Schwelle zur Forschung dann doch irgendwie überschritten wird, ne? Wenn man diese Tools in einer neuartigen Art und Weise dann verwendet. Also das heißt, ich denke schon, dass man sagen kann, also Software ist auf jeden Fall auch natürlich ein toller Anwendungsfall für Forschung, ist ja klar, ne? Und ich weiß nicht, gerade im Bereich Marketing könnte ich mir vorstellen, ist es vielleicht doch auch herausfordernder. Andererseits habe ich zum Beispiel auch gelesen oder schon Fälle auch gesehen, wo es auch so um Empfehlungsalgorithmen geht, ne? Also das ist ja auch das, was wir bei Instagram oder so immer wieder sehen. Da sagen ja manche, du sprichst einmal über irgendein Thema und schon kriegst du Werbung davon angezeigt, ne? Hm. Und am Ende stecken da natürlich Algorithmen dahinter, die verschiedene Klicks und Handlungen von dir irgendwie auswerten und dann zum Ergebnis kommen, okay, der Typ interessiert sich für Kaffee, ja? Oder immer, wenn ich mit dir im Gespräch war, kriege ich auch Kaffeewerbung so gefühlt. Ne? Und da steckt natürlich auch irgendwo eine Forschung dahinter, die dann, genau wie du, ne, dann eben vielleicht auch hier zulagefähig wäre mit der Forschungszulage.
Und was ja ganz interessant ist, wenn man jetzt unsere Podcast-Folge hört und sagt, ich habe da was, aber ich habe irgendwie vergessen, das irgendwie vorab zu beantragen. Das ist ja eigentlich auch ganz interessant, weil oft ist es ja so bei so bürokratischen Sachen, die vom Staat kommen, man muss immer das schon vorab beantragen, da braucht man eine Genehmigung und dann kann man loslegen. Ja, aber hier ist es ja so, dass man eine rückwirkende Beantragung von bis zu 4 Jahren sogar machen kann.
Ja, das finde ich auch toll. Ja, das kennt man sonst nicht, da hast du recht.
Ja, Dokumentation braucht man zwar eine, aber man kann in der Theorie zumindest, wenn die Dokumentation steht, das 4 Jahre rückwirkend beantragen.
Mhm. Ja, genau. Das heißt eigentlich so für 2020, ja, wäre noch möglich. Quatsch, für 2021, ne?
Ja.
Könntest du jetzt noch in den die Projekte, die du dort gestartet hast, dir diese Förderung noch holen? Das ist natürlich großzügig, ja, oder zumindest unbürokratisch, nennen wir es mal so. Das stimmt, ja.
Passt sich an die Steuererklärungsfristen an. Ja.
Mhm. Genau. Und dann ist ja vielleicht, wenn wir dann bei dem Antrag gerade sind, können wir nochmal kurz über den Antragsprozess sprechen. Das ist auch ganz interessant, weil man jetzt, gut, da können wir wieder sagen, ist dann doch wieder bürokratisch, weil es ein zweistufiger Prozess ist, ja. Weil man natürlich schlecht dem Finanzamt hier auferlegen will, alleinig zu entscheiden, was ist jetzt Forschung und Entwicklung und was ist ganz normale Anwendung. Das ist natürlich herausfordernd. Wir haben das letzte Mal ja auch die Betriebsprüfer gelobt, da bleiben wir auch dabei, aber ich glaube, irgendwo haben die auch ihre Grenzen und deswegen hat man hier eine Bescheinigungsstelle Forschungszulage eingerichtet. Dort muss man also diesen Antrag stellen und vor allem dann wird dort geprüft, ob das Projekt förderfähig ist, also konkret, ob diese Voraussetzungen für die Forschung, die wir gerade aufgezeigt haben, Neuartigkeit, schöpferisch und so weiter, ob die gegeben sind. Und interessant ist auch, dass man hier gesagt hat, diese Prüfdauer beträgt maximal 3 Monate. Also das könnte man, glaube ich, auch auf andere Behörden mal übertragen, ja. Also das ist ja schon auch sportlich. Da kann man sonst ja öfters länger auf seine Antwort warten. Und da kann man dann eben diesen Antrag stellen und sich bescheinigen lassen, dass das Projekt, was man hier plant, diese Voraussetzung der Forschung erfüllt. Und mit dieser Bescheinigung kann man dann wiederum später zum Finanzamt gehen oder beim Finanzamt beantragen, diese Zulage zu erhalten, die dann eben später mit der Steuerschuld, also mit der Körperschaftssteuer, verrechnet wird oder, wie ich vorhin schon sagte, wenn man Verluste macht, dann eben tatsächlich auch ausgezahlt wird. Und so richtige umfassende Nachweise, wir kommen gleich noch zu, welche Kosten da überhaupt förderfähig sind, die reicht man dann erst beim zweiten Schritt beim Finanzamt ein, ne? Also wie hoch waren jetzt die Kosten und so, ne? Im ersten Schritt geht es erstmal darum, das Projekt, den Projektplan einzureichen und das eben zu beschreiben, um eben bescheinigt zu bekommen, ist das hier eine Tätigkeit, die ich mache, die überhaupt förderfähig ist oder nicht. Und ist doch eigentlich auch ganz gut geregelt, oder? Was denkst du?
Ja, absolut. Also vor allem die zeitliche Komponente ist da schon, na, da wird man sich bei anderen Sachen wünschen, dass es innerhalb von 3 Monaten bearbeitet wird.
Genau, so sieht's aus. Tja, wie viel Geld kriegt man jetzt? Wir haben gerade am Anfang gesagt, 35% der Forschungsausgaben für kleine und mittelständische Unternehmen. Das sind Unternehmen, die weniger als 250 Personen beschäftigen und höchstens 50 Millionen Euro Jahresumsatz erzielen oder deren Bilanzsumme höchstens 43 Millionen Euro betrifft. Also ist ja immer so die Frage, was gilt noch als Mittelstand? Ne? Da ist ja Deutschland immer schnell dabei, auch Riesenkonzerne als Mittelstand noch zu bezeichnen. Aber da kommen schon einige Unternehmen in Betracht, die dann noch diese Kriterien erfüllen, die dann 35% bekommen. Ansonsten bekommt man 25% der Aufwendung, wenn man dann ein größer ist.
Das ist immer noch gut, ja.
Ja, gedeckelt ist natürlich auf 10 Millionen Euro pro Jahr. Ja, da ist dann
noch.
Natürlich,
noch.
Genau. Das soll auf 12 erhöht werden, ne? Ich glaube, bei Siemens oder VW oder so macht man deswegen jetzt keine Luftsprünge.
Nee.
Aber nichtsdestotrotz ist das sicherlich etwas, was vielen Unternehmen in einer gewissen Größenordnung dann doch stark helfen kann. Ja, kommst ja dann, wenn du es mal hochrechnest, auf aktuell 2,5 Millionen Euro pro Jahr, die du dann als Förderung erhalten kannst, oder für kleine Unternehmen 3,5 Millionen. Mhm. Zukünftig wären es dann für große Unternehmen 3,5 Millionen und für kleine 4,2. Ja, genau. Ja, was ist förderfähig? Was könnten Kosten sein, die da bezuschusst werden?
Ja, also wenn du jetzt vielleicht sogar einen Forscher oder Entwickler engagiert hast oder angestellt hast, ja, dann kannst du die Personalkosten dieses Entwicklers beispielsweise ansetzen. Oder wenn du jetzt halt Materialforschung betreibst, dann solche Aufwendungen auch. Bisher ist es so, dass Gemein- und Betriebskosten, ja, nur so semi gut abgedeckt sind, aber das soll es jetzt eine zusätzliche Pauschale geben für diese Kosten, 20% der übrigen förderfähigen Aufwendung. Also alles, was direkt mit dieser Forschung zu tun hat.
Ja, das ist natürlich auch gut, also oder macht das Ganze wieder unbürokratischer, ja, weil sonst hättest du ja überlegen müssen, okay, jetzt habe ich hier vielleicht 3 Mitarbeiter, die eben an diesem Projekt arbeiten, müssen ja im Zweifel gar keine Forscher sein, ja, könnten ja auch Softwareentwickler sein oder eben einfach Chemiker oder Physiker oder was weiß ich, ja, die eben dann an diesem Projekt arbeiten. Dann muss man natürlich genau schauen, wie viel Zeit haben die jetzt darauf verbraucht von ihrer Arbeitszeit. Da ist natürlich dann auch wieder wichtig, dass die Zeiterfassung ordentlich erfolgt. Und dann geht es natürlich weiter. Ja, na, du musst dich ja für die auch noch eine Lohnabrechnung machen und dann musst du ja für die irgendwie ein Zeiterfassungstool bezahlen, wo die ihre Zeit erfassen und so weiter. Da konntest du natürlich dann super akribisch gegebenenfalls da alle Kosten ganz einzeln aufteilen. Aber das ist natürlich hinfällig, wenn man dann eben so einen pauschalen Zuschlag machen kann auf diese konkreten Forschungskosten in Form der Personalkosten. Und wenn man da einfach 20% obendrauf schlagen kann, um die allgemeinen Kosten zu berücksichtigen, ist das, glaube ich, eine sehr faire Regelung, um auch so ein bisschen diese akribische Kleinstarbeit dann kleiner zu halten. Was auch noch geht, das ist ja seit dem Wachstumschancengesetz dabei, dass man auch Abschreibungen berücksichtigen kann. Ja, wenn man jetzt irgendwie eine Maschine hat oder eine die man dafür kaufen musste oder vielleicht auch die Büroausstattung oder so von den Personen, kann man da auch die Abschreibung mit abziehen. Und was auch vielleicht viele überrascht, ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel als Einzelunternehmer tätig ist, dass man die Eigenleistung von sich selbst, wenn man also selbst der Unternehmer und Forschende ist, ja, kann man auch ansetzen und zwar mit 70 Euro die Stunde. Da gibt es natürlich auch manche, die sagen, 70 Euro die Stunde ist eigentlich ein bisschen wenig für so ein High Potential, ja, aber ich glaube, das ist jetzt aktuell nicht geplant, das nochmal zu erhöhen. Kann also was zusammenkommen, denke ich.
Ja, ich glaube, wichtig zu erwähnen, dass man aktuell eben keine Verwaltungstätigkeiten da absetzen kann. Also wirklich, wie schon erwähnt, nur wirklich Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten. Und eben auch schon erwähnt, eben diese Pauschale, die jetzt kommen soll. Am 27. Juni ist meines Wissens dieses Gesetz zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland im Bundestag und dann Mitte Juli im Bundesrat. Und wenn das dann so durchgeht, dann kann man eben noch mehr Kosten da ansetzen. Ne?
Was ist deine Meinung eigentlich? Wird man den gierigen Bundesländern noch was anbieten, um das hier
Ja.
durchzusetzen, oder?
Ja, es wird schon noch interessant werden. Ich glaube, durch den Bundestag wird es durchgehen. Und dann muss man wahrscheinlich schon den Bundesländern noch was anbieten. Ja, bin mal gespannt. Also wäre nicht das erste Steuergesetz, was im Bundesrat noch kippt. Ja, viele denken immer, ja, wenn es durch den Bundestag ging, dann ist es automatisch verabschiedet. Aber im Bundesrat kann es halt auch noch kippen. Also ich glaube, da kommt noch was. Ich denke mal, dass sie hinter den Kulissen da schon am werkeln sind, dass das mehr oder minder 1:1 so durchgeht, ja, dass man sich endlich ein teures Elektroauto kaufen kann.
Ich weiß gar nicht mal, von wem es war, was von Lars Feld oder so. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wer der Autor war im Handelsblatt. Einen interessanten Artikel gelesen vor ein, 2 Wochen. Fand ich ganz interessant. Die sagen halt auch, ja, warum begehren denn die Länder jetzt eigentlich so auf? Die können sich ja jetzt auch mit der gelockerten Schuldenbremse jetzt einfach höher verschulden und haben damit viel mehr finanziellen Spielraum, als sie das vorher hatten. Da, so die Zeit wäre jetzt eigentlich vorbei, dass die Länder für jeden Steuereinschnitt also quasi entlohnt werden müssten oder das ausgeglichen werden muss, dass das, was da früher galt, ne, dass die Länder überhaupt keinen finanziellen Spielraum haben, das stimmt jetzt eigentlich so nicht mehr in der neuen Welt der gelockerten Schuldenbremse. Und die sollen sich nicht so haben.
Stimmt.
Aber gut, das, ja, insofern mal schauen, wer sich da durchsetzt.
Ja, also ich bin auch mal gespannt, was da so kommt noch die nächste Zeit. Ja, was 2025 auch noch möglich ist, ist, glaube ich, so eine Vorauszahlungsreduzierung. Wenn man das beantragt, dann kann man schon mal ja steuerlich so agieren, dass man schon mal rechnet, was ist denn so die erwartete Zulage und hat damit so einen Liquiditätseffekt.
Ja, dass man dann einfach schon dass diese Zulage, die man dann potenziell erwartet, bei den Steuervorauszahlungen berücksichtigen kann. Ja, das so ist auch geplant. Also gibt es jetzt noch nicht, aber soll dann kommen.
Genau.
Ja, ich habe nochmal geguckt nach den Statistiken, ja, weil natürlich so die Frage ist, wie viel Unternehmen nutzen das denn eigentlich schon? Da habe ich was gefunden aus 2022. Da gab es 5.500 Anträge mit 7.800 Vorhaben und davon sind etwa 70 bis 80% erfolgreich gewesen. Aber wie gesagt, Statistik von 2022, wahrscheinlich gibt es mittlerweile deutlich mehr Anträge, aber zeigt ja, die Erfolgsquote ist gar nicht so gering, ne? Und dieser Antrag bei der Bescheinigungsstelle ist übrigens auch kostenfrei. Ich meine, das heißt, wenn man wirklich auf denkt, das könnte für einen in Betracht kommen, sollte man das echt mal überlegen, so einen Antrag zu stellen, und das in Erwägung zu ziehen. Und was denkst du, welches Bundesland ist Spitzenreiter? Baden-Württemberg ist es nicht. Tut mir
Ja,
leid.
dann wird's Bayern sein. Ja, hier wird ja am meisten geforscht, hier im Süden. Jetzt würde ich die Gegenfrage stellen, wer ist denn
Wahrscheinlich ist es Bremen oder das Saarland. Ich halte die Fahne hoch für Sachsen-Anhalt, ja.
Schlusslicht-Christian? Ja, was auch ganz interessant ist, man denkt ja immer, okay, wer forscht da eigentlich? Irgendwie hat man immer ein Bild, das sind ja so zumindest mal größere Unternehmen. Aber was ich ganz interessant finde, ja, dass große Unternehmen machen 26% aus, also eben über dieser KMU-Schwelle von dann 250 Beschäftigten aufwärts. Aber die Kleinstunternehmen, also unter 10 Beschäftigte, die machen 22% aus. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die wirklich so aktiv sind in dieser Forschungszulage.
Ja, Ja, genau. Ich meine, am Ende, ne, wir sprechen ja auch oft drüber, dass die Steuersätze in Deutschland vergleichsweise hoch sind, aber am Ende kommt es halt auch nicht nur auf den Steuersatz an, sondern auch auf das, was eben ansonsten noch so abgezogen werden kann. Gut, da haben wir jetzt natürlich nicht so viel. Ja, vielleicht kommt bald eine große degressive Abschreibung, okay, aber so eine Forschungszulage darf man da natürlich auch mit einrechnen in der Frage, wie hoch ist eigentlich die Steuerbelastung in einem Land, ne? Und wenn man da eben sich dafür entscheidet, Forschung auf diese Art und Weise zu bezuschussen, am Ende heißt das ja einfach, dass die Unternehmen eine niedrige Steuerbelastung auch einfach haben, wenn sie sich dafür entscheiden, zu forschen, ja. Und viel Rohstoffe oder sowas haben wir ja hier nicht, ja. Viele Arbeitskräfte auch nicht, die gehen alle bald in Rente. Da bleibt uns da nichts anderes übrig, als vielleicht über diesen Weg hier irgendwo im Wettbewerb zu bestehen. Also insofern finde ich das gut, dass man das ausbaut.
Ja, ansonsten, wenn man jetzt irgendwas entwickelt und jetzt nicht für die Forschungszulage in Frage kommt, da kann man natürlich diese Kosten, sofern sie betrieblich veranlasst sind, immer noch von der Steuer absetzen, senkt so sein zu versteuerndes Einkommen, entweder in seiner Kapitalgesellschaft oder halt beim Einzelunternehmen, also dann im Prinzip bei sich selbst. Das geht natürlich auch, wenn es einen Bezug hat, ja, zum Unternehmen und dann dient vielleicht künftig höhere Gewinne zu erwirtschaften, mehr Umsatz zu machen etc. Das geht natürlich auch. Also nur weil man jetzt die steuerliche Forschungszulage nicht bekommt, heißt es noch nicht im Umkehrschluss, dass man dann die Sachen nicht auch von der Steuer absetzen darf.
Und da gibt es ja in Deutschland auch, das ist ja eine der wenigen Möglichkeiten auch zu sagen, okay, ich stelle mich in meiner Bilanz positiv dar, indem ich diese Forschungs- und Entwicklungskosten aktiviere. Also eben sage, ich zeige mich in meiner Bilanz positiv und zeige hier, dass ich einen Wert schaffe, indem ich hier etwas entwickle und gleichzeitig das aber von der Steuer absetzen kann. Ja, das gibt ja so eine Differenzierung da zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz, dass man sagen kann, man darf die ganzen Kosten gewinnmindernd ansetzen, spart Steuern, aber gleichzeitig kann ich in meiner Bilanz, die ich nach außen zeige, diese Position als Werte darstellen. Das sind die selbst geschaffenen immateriellen Werte, die man eigentlich überhaupt nicht zeigen darf in der Bilanz. Da gibt es ja so ein Bilanzierungsverbot, das macht auch Sinn, ne? Dass man sich nicht, oder das trägt diesem Vorsichtsprinzip Rechnung, dass man sich jetzt nicht einfach willkürlich hier positiv und gut darstellt. Aber in dem Bereich gibt es eben eine Ausnahme, da darf man diese Entwicklungskosten, die man hat, auch aktivieren und in seiner Bilanz als Vermögenswert darstellen, als große Ausnahme, ne? Auch wenn die jetzt gar nicht von außen kommen, sondern man die selbst im Unternehmen getragen hat, die Kosten, vielleicht auch nochmal gut zu wissen, dass man das so schaffen kann, sich nach außen hin die Eigenkapitalquote ein bisschen besser darzustellen, wenn man diese Position halt ansetzt in seiner Bilanz und trotzdem keinen steuerlichen Nachteil hat.
Absolut, ja. Ja, sehr gut. Ja, dann sind wir heute mal einmal die Forschungszulage durchgegangen. Und falls jetzt jemand sich ertappt fühlt und sagt, das ist was für mich, dann gerne mal an podcast@steuerversum.de schreiben, wie es dann gegangen ist, vielleicht in ein paar Monaten. Wäre ganz witzig, wenn wir da jemanden motiviert hätten, da sich ein bisschen Geld noch zu holen. Also schreibt uns da gerne eine E-Mail, ja, und natürlich auch für alle anderen Themen, Wünsche etc. Und dann, Christian, wenn du jetzt nichts mehr hast, hört man sich nächste Woche dann wieder.
Genau, ja, wir freuen uns auf Feedback. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.